Es ist schon ein besonderer Moment für mich heute, hier stehen zu dürfen, hier vorne stehen zu dürfen, wenn ich hier aufgewachsen bin in der Gemeinde. Ich kenne die Gemeinde, seit ich klein bin eben. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor 10 Jahren haben wir hier in diesem, genau in diesem Gemeindesaal, haben wir zum Beispiel auch WM geschaut. Und da haben wir auch das WM-Spiel gegen Brasilien geschaut. Wer war da alles dabei? Mach mal die Hände hoch. Ja, das sind schon noch einige. Genau, das WM-Spiel gegen Brasilien, das war schon ein besonderes Spiel, weil das erste Tor ist gefallen und man war so, okay, krass, man führt gegen Brasilien. Wir hatten Angst rauszufliegen, weil war schon ein Angstgegner, sag ich mal. Und dann hat man 1-0 geführt und man hat gejubelt, hat sich gefreut, lag sich in den Armen und schon ist das nächste Tor gefallen. Und dann hat man sich wieder gefreut, wieder gejubelt und ist vielleicht gerade ein bisschen runtergekommen und dann ist das nächste Tor gefallen. Und es ging so 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Und man kam gar nicht raus aus dem Jubeln. Man hat richtig gefeiert und es war ein Sieg, der sehr unglaublich war. Man kam gar nicht richtig drauf klar, weil der war was Besonderes. Man hat nicht damit gerechnet, dass das so ein deutlicher Sieg wird. Und heute soll es auch um einen Sieg gehen. Ein Sieg, der noch tausendmal größer ist als der WM-Sieg damals. Ein Sieg, der auf ewig Bestand hat. Manche von euch, die interessieren sich vielleicht gar nicht für Fußball. Vielleicht dann in der WM ab und zu mal alle 4 Jahre schaut man ein paar Spiele, vielleicht nicht mal das, vielleicht ist Fußball einem völlig egal und das ist auch okay. Aber ich kann es nicht ganz verstehen, aber okay ist es. Aber der Sieg, um den es heute geht, der hat Relevanz für alle. Der hat Relevanz und da wird auch nicht in 4 Jahren eine andere Mannschaft kommen und dann die WM gewinnen. Und wie es dann bei Deutschland weiterging 2018 und 2022, da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber dieser Sieg, der wird niemals abgelöst von jemand anderem, sondern der Sieg hat auf immer Bestand. Mein erster Punkt der Predigt wird sein der Qualitätsunterschied. Wir schauen uns einige Verse aus 1. Korinther 15 an, 50 bis 58, und ich lese die Verse vor. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Paulus beginnt diesen Abschnitt damit, dass er uns mitteilt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben kann. Fleisch und Blut, das sind wir alle. Wir können uns anfassen, wir sind aus Fleisch. Blut kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ist auch in mir und in euch. Wir alle bestehen aus Fleisch und Blut. Und vor allem am zweiten Teil vom Vers wird deutlich, was Paulus meint. Das Vergängliche kann nicht einfach unvergänglich werden. Unser Körper Er ist fragil, er altert. Wir alle merken das irgendwann. Ich habe erst zuletzt in der Schule gelernt, ab 25 geht es nur noch bergab. Ich bin jetzt 24, also ich habe noch ein Jahr. Das ist ganz gut. Und die einen kommen besser damit klar und die anderen weniger gut. Mal ganz unter uns, wem fällt es schon schwer, älter zu werden und dass der Körper abbaut? Der kann sich gerne mal melden. Ja, das fällt schon so manchen schwer, das kann ich verstehen. Ich sage selber mit 24 manchmal schon, dass ich merke, dass es jetzt langsam dann bergab geht. Genau. Und der Mensch, der versucht, das irgendwie hinauszuzögern. Mit Ach und Krach versucht er irgendwie dagegen anzukämpfen. Und ich habe in einem Artikel gelesen, in dem es um Unsterblichkeit geht. Da hat der Direktor von dem Ganzen hat dazu gesagt, der Tod an Altersschwäche wird irgendwann die letzte Krankheit sein, die übrig bleibt. Aber auch sie sei besiegbar, schon in naher Zukunft. Ich habe jedenfalls nicht vor zu sterben. Und dann hält er das Unendlichkeitszeichen auf seinem iPhone in die Kamera. Es gibt Leute, die arbeiten daran, alle Krankheiten in den Griff zu bekommen. Und sie gehen auch davon aus, dass sie alle Krankheiten in den Griff bekommen werden. Und dass das letzte schwierige Etwas dann ist die Altersschwäche. Alle Krankheiten werden sie aus dem Weg räumen. Und dann gibt es nur noch die Altersschwäche, die uns den Tod bringt. Und auch die wollen sie überwinden. Und sie haben auch schon eine Idee, wie sie das machen wollen. Es gibt eine Qualle. Sie ist nur wenige Millimeter groß und der einzig bekannte Vielzeller, der sich selbst immer wieder verjüngen kann. Und sie wollen diese Qualle studieren und dazu, oder sie studieren diese Qualle. Und dazu hat er Folgendes gesagt: Jetzt, wo wir diese Qualle studieren, werden wir bald eine Lösung finden. Also er ist davon überzeugt, wenn sich das auf die menschlichen Zellen übertragen ließe, dann ist die Ewigkeit auf Erden ist dann zum Greifen nahe. Wir sehen also, der Mensch versucht wirklich daran zu arbeiten und wir sehen es auch in Filmen und Serien, es dreht sich viel darum. Es gibt viele Filme, wo es eigentlich nur darum geht, dass der Mensch versucht, ewig zu leben und dass er auch wirklich alles dafür tun würde, egal wie unmenschlich es irgendwann wird. Ich mag zu bezweifeln, dass das irgendwann klappt. Ich glaube, unser Gott im Himmel hat da ja noch immer das größere Recht zu sagen, wie das Ganze läuft und dass der Mensch nicht einfach alles überwinden kann, so wie er sich das vorstellt. Aber es ist deutlich, wir haben eine Sehnsucht und die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die steht auch schon im Alten Testament. Im Buch Prediger steht das auch schon, dass die Ewigkeit in unser Herz gelegt ist. Also irgendwas ist da. Aber seit dem Sündenfall, den wir in 1. Mose 3 nachlesen können, gehört der Tod zum Leben dazu. Wenn wir in Römer 6, Vers 23 lesen, da steht, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Man könnte auch sagen, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und da wir alle sündigen, ist die Konsequenz, dass wir auch sterben müssen. Sünde ist alles, was uns von Gott trennt. Gott ist perfekt und hat keine Fehler. Wir sind unperfekt und haben Fehler in uns. Und perfekt und unperfekt passen irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Und deswegen ist dieser Qualitätsunterschied zwischen uns und Gott ist irgendwie so groß, dass wir unvergänglich sind und nicht in das Reich Gottes kommen, wie Paulus am Anfang gesagt hat. Weil im Reich Gottes ist das ewige Leben, das sollen wir ewig leben und wir sind irgendwie, ja, wir sind nicht dafür gemacht. Aber wir haben diese Sehnsucht und Paulus sagt uns einen Weg, wie das gehen kann. Damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt, der Sieg. Paulus erzählt uns in den nächsten Versen ein Geheimnis, in dem sehr deutlich wird, wie das doch gehen kann. Und er kündigt das genauso an, wie ich gerade gesagt habe, dass er uns ein Geheimnis erzählt. Wenn mir jemand ein Geheimnis erzählt, dann bin ich besonders aufmerksam. Dann bin ich besonders gespannt, was jetzt gleich als nächstes kommt. Ich bin ja in einer Bibelschule mit über 100 jungen Leuten und da gibt es auch, ja, sag ich mal, ungefähr ausgeglichen Frauen und Männer und da gibt es immer mal wieder Neuigkeiten, zwischen wem so was läuft und so. Und meine Freundin und ich, wenn einer von uns irgendwo mal wieder was mitkriegt und wir sehen uns dann das nächste Mal, dann erzählen wir uns auch oft, was wir irgendwie mitbekommen haben. Und in dem Moment sind wir natürlich besonders aufmerksam und besonders gespannt, was jetzt gleich als nächstes kommt. Und Paulus kündigt hier auch sowas an. Er kündigt ein Geheimnis an. Er will also viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich lese die Verse nochmal vor. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. So, und ich weiß, hier steht jetzt, dass nicht alle sterben werden. Gerade habe ich aber noch gesagt, ich glaube nicht, dass wir ewig leben können, so wie die Leute das vorhaben. Das ist ganz einfach zu klären. Wenn wir in 1. Thessalonicher schauen, in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 steht, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Und in 1. Thessalonicher 5, 2, also nur wenige Verse später, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also wenn die Posaune erschallt, dann geht es also um die Wiederkunft Jesu. Und die wird irgendwann zu einem nicht bekannten Zeitpunkt sein. Es ist wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb wird nicht ankündigen, hey Arno, nächste Woche 15:30 Uhr, da komme ich bei dir vorbei. Nächste Woche Mittwoch kannst du dir so einen Kalender eintragen. Du hast ja vielleicht einen. Hier vorne ist ja, denke ich mal, eine Ausnahme. Und das wird nicht so laufen, weil kein Dieb der Welt wird sich jemals ankündigen. Und auch Jesus, seine Wiederkunft ist nicht angekündigt und die wird auch nicht angekündigt. Die wird plötzlich sein. Wir wissen nicht wann. Und zu diesem Zeitpunkt werden eben Menschen auch noch auf der Erde leben. Wenn Jesus heute Mittag kommen würde, dann wären wir diese Menschen. Wenn Jesus in 50 Jahren, vielleicht noch ein paar von uns, und in 500 Jahren ganz andere Leute. Also irgendjemand lebt zu dieser Zeit. Und Paulus hatte eine sehr starke Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Und deswegen hat er auch schon so geschrieben, als würde er zu diesen Leuten gehören. Ich möchte jetzt nicht groß auf die Posaune und weiteres eingehen und auf die zeitliche Abfolge, wie das vielleicht mal aussehen kann. Das soll nicht der Fokus sein heute. Aber was deutlich ist, bei der Jesu-Wiederkunft werden alle verwandelt. Alle, sowohl die Toten als auch die Lebenden. Weil unser Körper nicht auf diese Ewigkeit ausgelegt ist. Auch die, die noch leben, müssen trotzdem verwandelt werden und die Toten werden auch verwandelt. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Und die Verweslichkeit muss anziehen, diese Unverweslichkeit. Er sagt, die Verweslichkeit muss anziehen, die Unverweslichkeit und die Sterblichkeit, die Unsterblichkeit. Er sagt quasi zweimal das Gleiche in anderen Worten. Er möchte es hier einfach besonders betonen und besonders verstärken. Und hier in diesem Vers ist das Ganze noch nicht passiert. Es muss ja noch passieren. In Vers 54 geht das dann weiter. Wenn das geschieht, wenn das vergängliche Unvergänglichkeit und das sterbliche Unsterblichkeit anzieht, also wenn das aus dem Vers davor dann passiert, dann wird sich erfüllen das Schriftwort, das von den Propheten gesagt ist, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Wenn das also passiert ist, wenn diese Vergänglichkeit die Unvergänglichkeit anzieht, wenn Jesus wiedergekommen ist, dann wird das alles passieren. Und in diesem Moment ist der Tod dann verschlungen vom Sieg, steht hier. Man könnte auch übersetzen, verschluckt vom Sieg. Mein Vater, der sagt immer wieder, wenn du dich verschluckst, wo bist du denn eigentlich? Es ist ein ziemlich schlechter Wortwitz eigentlich, aber vielleicht ist auch ein bisschen was Wahres dran, weil wenn du was verschluckst, dann ist es weg, dann siehst du es nicht mehr, dann ist es erstmal, dann ist es spurlos verschwunden. Und so wird es auch mit dem Sieg sein. Mit dem Tod sein. Er wird verschluckt, er wird verschlungen sein und er ist dann weg. Es gibt dann keinen Tod mehr. Und wir müssen an der Stelle vielleicht kurz klären, was mit Tod alles gemeint ist. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, geht es bei dem Tod im Normalfall um den Tod hier auf der Erde. Die meisten Menschen sorgen sich um diesen Tod am meisten und würden alles dafür tun, hier möglichst lange zu leben. Im alltäglichen Gebrauch bedeutet das Wort Tod den nicht zurückgängig machenden Zustand der ausfallenden Lebensfunktion. Also ein lebendiges Wesen ist eigentlich von Geburt an immer dem Tod unterworfen. Das wird irgendwann kommen. Es kann durch verschiedene Einflüsse kommen. Durch natürliche Einflüsse, dann ist Krankheit, Altersschwäche und so weiter. Und dann gibt es einen unnatürlichen Tod, zum Beispiel durch Gewaltunfälle oder Sonstiges. In der Bibel bedeutet das Wort Tod noch mehr. Es bedeutet auch diese Art von Tod, auch davon wird immer wieder gesprochen. Aber es wird auch ganz oft von dem Tod wie eine Person geredet. Zum Beispiel in unserem Text in Vers 26 wird der Tod als letzter Feind bezeichnet. Oft wird er behandelt, als wäre es eine Person, die gegen Gott ist. Eine Person, die gegen Gott ist und die zerstört Beziehungen und ja, ist irgendwie ein Gegner Gottes. Aber auch noch andere Dinge in der Bibel werden mit Tod gemeint. Nicht nur das leibliche Leben, sondern auch der geistliche Tod. Wenn die Bibel vom geistlichen Tod spricht, dann geht es um Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Und dann gibt es auch noch den zweiten Tod in der Bibel, der folgt auf den leiblichen und geistlichen Tod. Wenn wir leiblich sterben und keine Beziehung mit Gott haben, dann folgt laut der Bibel der ewige, der zweite Tod. Und alle Todesarten hat Jesus am Kreuz besiegt. Alle Todesarten wurden von Jesus besiegt. Und wir können diesem zweiten Tod ganz einfach entkommen, indem wir an Jesus glauben. Und ich habe vorhin Römer 6, Vers 23 vorgelesen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich habe es vorhin zitiert, aber ich habe nicht den ganzen Vers zitiert. Vielleicht haben es manche von euch gemerkt, aber der Vers endet nicht so, sondern er geht noch weiter. Und zwar, das Geschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Geschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also, der Lohn der Sünde ist zwar der Tod, aber durch Gottes Geschenk gibt es ewiges Leben. Und ewiges Leben mit Jesus gemeinsam, mit einem perfekten Leib, ohne Krankheit, ohne Sorgen, ohne Sonstiges, mit einem Leib, mit dem wir ewig leben können. An der Bibelschule habe ich sehr viel über eschatologische Dinge gelernt. Eschatologie ist die Lehre der letzten Dinge. Und dabei wird immer ganz viel bei uns erklärt mit dem Satz schon jetzt und noch nicht. Und der Tod ist schon jetzt besiegt, aber ihm ist irgendwie noch nicht endgültig die Macht genommen. Der Tod ist schon jetzt besiegt, aber er ist voll und ganz ausgelöscht, wird er dann mit der Wiederkunft Jesu. Ich denke, man kann das Ganze so vergleichen. Wenn wir nochmal auf dieses WM-Spiel vom Anfang schauen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Deutschland und Brasilien könnt ihr austauschen mit das Team des Lebens und das Team des Todes. Und das Team des Lebens, es führt schon, hat schon einige Buden gemacht. Und die wichtigste und erste Bude war, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und er den Sieg schon eingefahren hat. Er ist wieder auferstanden danach und wir liegen meilenweit vorne. Und damals wussten wir beim spätestens 5-0, okay, das Ding ist durch, wir haben das gewonnen. Wir müssen jetzt aber noch warten, der Sieg war ja noch nicht fertig, sondern wir müssen noch warten, bis das Spiel abgepfiffen wird. Wir müssen noch bis zur 90. Minute warten. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit schon 5-0 geführt. Aber, und so ist es auch bei Jesus, er hat den Sieg schon errungen, aber wir müssen noch warten, bis das Spiel abgepfiffen wird, bis die Posaune erschallt. Und dann ist der Sieg endgültig eingefahren. Wir haben also schon diese Gewissheit, dass wir siegen werden und wir gehören in das Siegerteam, wenn wir an Jesus glauben. Und der Sieg ist unvermeidlich mit Jesus an unserer Seite, aber wir müssen noch warten, bis es abgepfiffen wird. Und wir wissen nicht, ob wir in der 80., 90. oder vielleicht auch 95. Minute sind. Und wir müssen vielleicht noch ein bisschen geduldig sein und bis zum Ende warten, aber der Tod ist auf jeden Fall besiegt. Steht schon lange fest. Also anstatt, dass wir uns zu viele Sorgen um den Tod hier auf der Erde machen sollten, sollten wir uns eher Gedanken machen darüber, was danach kommt. Und es gibt einen deutlich einfacheren Weg, wie das, was ich am Anfang erzählt habe, ich muss keine Qualle studieren, um ewig zu leben, sondern der Weg ist eigentlich offen. Ich muss mein Leben mit Jesus gemeinsam leben, ich muss ihm glauben und dann habe ich das ewige Leben. Und das ist deutlich einfacher, wie die Qualle zu studieren und dann weiß ich am Schluss immer noch nicht, ob es wirklich klappt. Und das Leben wird in Offenbarung 21, Vers 4 beschrieben, wie das aussehen wird. Da steht, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Es hört sich nach einem ziemlich guten Leben an und ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Und Paulus zeigt dir hier uns die Perspektive der Ewigkeit. Paulus geht jetzt aber auch nochmal zurück, weil noch sind wir nicht in dieser Ewigkeit, noch sind wir hier auf dieser Erde. Und er geht nochmal einen Schritt zurück. Und damit kommen wir zu meinem dritten und letzten Punkt, aktive Nachfolge. Dazwischen kommen noch Vers 55 und 56, die werden wir überspringen. Ich sage dazu ganz kurz was. Paulus stellt da zwei rhetorische Fragen kurz an den Tod. Er macht sich eigentlich schon ein bisschen über ihn lustig und zieht über ihn ein bisschen her. Und anschließend erklärt er noch ganz kurz, was mit dem Stachel gemeint ist und dass das Gesetz dazu hilft, dass die Sünde aufgedeckt wird und dadurch die Sünde ihre Kraft hat. Ich werde auf diese Verse nicht weiter eingehen, sondern ich mache weiter mit 57 und 58. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, durch unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Alles, was wir bis hierhin gehört haben, das hat viel Grund, dankbar vor Gott zu sein. Und Paulus könnte jetzt ganz einfach eine Lobeshymne auf Gott anstimmen und es wäre nicht mal falsch. Könnte jetzt einfach nur noch Lobpreis an Gott bringen, weil dieser Sieg durch Jesus getan ist. Aber er macht das nicht. Er hätte das gute Recht dazu, aber er macht was anderes. Er mahnt einmal noch zum Schluss liebevoll seine Mitchristen aus Korinth, ihr Leben auf Gott auszurichten und dass das was verändern muss, was sie gehört haben. Und Paulus ist ziemlich schlau, weil wir vergessen das immer wieder, dass der Sieg schon lange eingefahren ist. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz am Schluss hier im Text noch einmal die Erinnerung. Also wenn wir in diesem Siegerteam stehen und wir wissen, wir haben gewonnen, dann wird das in unserem Leben was verändern. Ich vergesse das in manchen Situationen immer wieder. Zum Beispiel hat meine Freundin Nastja chronische Kopfschmerzen. Und wenn wir Zeit zusammen verbringen und es ist wieder schlechter bei ihr mit den Kopfschmerzen, ich sehe das dann an. Und dann fühle ich mich ziemlich machtlos. Dann kann ich nichts machen dagegen. Und ich frage mich dann, was soll das? Warum hat sie denn immer Kopfschmerzen? Und ich fühle mich ein bisschen unnütz dann und weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Und durch diesen Sieg, durch diese Perspektive, das heißt nicht, dass die Kopfschmerzen jetzt weggehen. Das ist nicht die Sache davon. Aber ich glaube, dadurch kann ich mehr Leichtigkeit in mein Leben reingehen, damit umzugehen. Ich kann wissen, okay, vielleicht gehen die Kopfschmerzen hier auf der Erde noch weg und ich bete dafür, dass die Kopfschmerzen weggehen. Aber es kann auch sein, die bleiben. Aber ich weiß, dass Jesus schon gesiegt hat und dass das ewige Leben auf uns wartet. Und dort wird es, wie wir vorhin gelesen haben, kein Leid, keine Tränen geben. Und da wird es auch sicherlich keine Kopfschmerzen geben. Und ich weiß, dass das auf uns warten wird. Und dadurch kann ich mit einer anderen Hoffnung hier auf dieser Erde leben. Ich will wirklich nicht sagen, dass damit alles weggehen, aber es kann was verändern. Ich kann Geldsorgen haben und ich kann die lange haben, jahrelang. Aber ich kann hoffentlich dadurch eine Hoffnung haben, okay, das wird irgendwann anders und vielleicht kann ich es dadurch ein bisschen leichter ertragen. Ich kann Krankheit haben und mein Umgang damit wird bestimmt leichter sein oder sollte hoffentlich leichter sein, wie bei jemandem, der nicht diese Hoffnung hat. Das sollte bei uns was verändern. Und ja, ich möchte das nochmal betonen. Ich will nicht sagen, dass das dann alles weggeht, aber ich hoffe, dass der Umgang damit anders sein kann dadurch. Ein deutscher Theologe hat dazu, er heißt Wolfgang Schragge, hat dazu was geschrieben zu diesen letzten Versen. Er sagt, Paulus sagt nicht, wer sich im Leben nicht bewährt, kann auch den Tod nicht bestehen. Wohl aber sagt er, wer auf den Sieg des Lebens über den Tod vertraut, der wird auch sein Leben vor dem Tod anders leben. Wer auf den Sieg des Lebens über den Tod vertraut, der wird auch sein Leben vor dem Tod anders leben. Also ich möchte euch ermutigen, wenn wir wirklich diese Hoffnung haben, wenn wir diese Hoffnung haben, von der ich gerade eben geredet habe, dann sollte das, was in unserem Leben hier auf der Erde schon jetzt verändern, dann sollte das nicht, dann, wenn wir an diesen Sieg glauben, dann sollten wir nicht genau gleich weiterleben, wie wenn wir nicht an diesen Sieg glauben würden. Und ich hoffe, man kann mir das in meinem Leben ansehen. Ich hoffe, man kann, dass Leute von außen immer wieder sehen, hey, der hat eine Hoffnung, der hat eine Leichtigkeit im Leben, die ich vielleicht nicht habe. Wenn bei dem ein Problem auftritt, dann sehe ich ihm an, okay, irgendwie geht bei ihm nicht gleich die ganze Welt unter, sondern er hat jemand, auf den er sich stützen kann und er hat eine Hoffnung, dass das irgendwann mal alles anders wird und dass ein perfektes, ewiges Leben wartet. Und vielleicht reicht es nicht, dass man uns das nur ansieht, sondern ich fände es richtig cool, wenn immer mehr Menschen einfach auch diese Hoffnung haben und wir die nicht für uns behalten. Und deswegen, wenn ich wirklich an diesen Sieg glaube, dann muss ich diesen Sieg auch weitererzählen. Dann muss ich mit Menschen darüber ins Gespräch kommen. Bei dem Spiel gegen Brasilien, das hat man weitererzählt, weil man gar nicht drauf klarkam, was das für ein krasser Sieg war. Zumindest die ein bisschen fußballbegeistert sind, weil die wissen, das war schon was Besonderes. Und dieser Sieg ist auch was ganz Besonderes und deswegen möchte ich den weitererzählen. Und ich möchte ins Gespräch kommen mit Leuten, zum Beispiel in der Schule, auf der Arbeit, wenn ich meine Kinder in den Kindergarten bringe und dort andere Eltern sind, dann möchte ich immer wieder mit Leuten ins Gespräch kommen, damit sie auch diese Hoffnung haben und ich die nicht für mich behalte. Das wäre ziemlich egoistisch und ich möchte euch ermutigen, die immer wieder weiter zu erzählen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil ich weiß, dass die meisten hier oder ganz viele hier auf jeden Fall diese Hoffnung haben und schon lange mit Jesus leben und wir wollen das nicht für uns behalten. Und ich habe noch was anderes, was ich auch ziemlich cool finde, wie das praktisch anders aussehen kann, wie ich mein Leben hier lebe. In einem Buch hat einer geschrieben, dass ich mich zum Beispiel im Edeka oder in einem anderen Laden an die längste Schlange der Kasse anstelle und nicht an die kürzeste. Das ist ziemlich unnatürlich für uns, weil wir wollen alles schnell machen. Aber ich kann mich an die längste Schlange anstellen und für die Menschen vor mir beten, die in der Schlange sind. Es kann auch anders aussehen. Ich war mit Nastja zusammen in Würzburg und wir haben ein Restaurant gesucht, wo wir essen gehen können und sind dann in eins reingegangen, haben gefragt, ob die noch einen Platz für uns haben. Hatten sie leider nicht. Aber Nastja ist trotzdem kurz auf die Toilette gegangen bei denen. Und ich habe mich dann bei denen an den Tisch gesetzt, kurz. Und ich habe direkt mein Handy rausgeholt und wollte halt kurz die 1, 2, 3 Minuten überbrücken. Und dann dachte ich mir so, hä, bist du ein bisschen dumm? Warum holst du jetzt schon wieder denn dein Handy raus? Ich wusste nicht mal, was ich da dran machen will. Aber ich habe es halt trotzdem rausgeholt. Und dann habe ich es wieder weggesteckt und habe für die Menschen gebetet, die später an diesem Tisch sitzen werden. Ich habe einfach für die Menschen gebetet, dass sie einen richtig guten Abend haben, mit gutem Essen, mit guter Gemeinschaft und mit hoffentlich in ihrem Leben auch mit einer Gottesbegegnung. Ich weiß nicht, ob da später Christen saßen oder nicht, aber ich hoffe, die Menschen haben vielleicht an dem Abend schon oder vielleicht wann anders eine Gottesbegegnung. Und ich glaube, man kann das praktisch einfach immer mehr einbauen, wenn wir diese Hoffnung mehr vor Augen haben. Ich möchte uns einfach ermutigen, uns immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus den Sieg schon getan hat. Der Sieg ist da. Wir müssen noch warten, bis es beendet wird, das Ganze, bis das Spiel noch abgepfiffen wird. Und ich hoffe, dass wir aktive Nachfolger von Jesus Christus sind und nicht passive Nachfolger, weil wir diese Hoffnung haben und wissen, dass der Sieg schon lange getan ist. Amen. Wir werden jetzt 2 Lieder singen, 2 Lieder als Antwort auf diese Predigt auch, in der auch diese Perspektive nochmal, wo wir diese Perspektive nochmal singen können. Und im zweiten Lied, da werden wir singen, dass meine Seele ewig lebt. Und ich mag das Lied sehr, das ist ein sehr schönes Lied, Aber ich will nochmal dazu sagen, nicht nur unsere Seele wird ewig leben, werden dann nicht körperlos durch den Himmel schweben, sondern wir werden einen verwandelten Körper haben. Und das ist vielleicht in dem Lied nicht ganz korrekt, aber ich glaube, das Lied ist trotzdem schön und hat trotzdem die richtige Grundaussage. Ja.